Pfarrer Winfried Abel leitet die Exerzitien zum Thema Lasst euch vom Geist entflammen. Wir hören nun den 6. Vortrag und schalten ins Bergkloster nach Bestwig bei Meschede.
Ich beginne wieder mit einem Gebet. Heiliger Geist, du bist der unvergleichliche Lehrer. Lehre uns alles, was Jesus seinen Jüngern versprochen hat. Lehre uns die volle Wahrheit des Evangeliums, alles, was nach Jesu Absicht uns offenbart werden soll. Unterweise uns unaufhörlich, denn wir verstehen niemals recht, was du uns sagst. Enthülle die Schätze, die du in der Heiligen Schrift verborgen hast und mit denen du uns bereichern möchtest. Zeige uns, wie wir unser Leben und zwar in allen Einzelheiten gestalten sollen. Lass deine Unterweisung uns jeden Augenblick begleiten, damit unser Weg ganz von deinem Licht erhellt sei. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Zuhörer und Teilnehmer an den Rundfunkgeräten, wo immer auch Sie sind, jetzt sind wir wieder eine große Zuhörergemeinschaft. Und wenn Gott will, auch so etwas wie eine kleine Pfingstgemeinschaft und bitten den Heiligen Geist unter uns zu sein. Denn das ist ja das Geheimnis aller geistlichen Unterweisung, dass Jesus die Verheißung an uns erfüllt, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, wenn es überhaupt einen Lehrer gibt, dann ist es Jesus. Früher war es üblich, einen Exerzitienleiter, den Exerzitienmeister zu nennen. Aber Sie wissen ja, was Jesus gesagt hat. Nur einer ist euer Meister, nur einer ist euer Lehrer. Und deshalb müssen wir allesamt Empfänger sein. Empfänger. Und wenn ich heute zu Ihnen sprechen darf, dann verstehen Sie das so, dass ich ebenso wie ein Rundfunkempfänger das nur aufnehmen kann, was er sagen will, damit Sie es dann hören können. Aber die Wahrheit kommt von ihm und kann nur von ihm kommen. Deshalb ist also, wie gesagt, jeder geistliche Vorgang ein Ereignis des Heiligen Geistes. Wir haben heute Morgen schon gehört, wie der Heilige Geist eine ganz wichtige Tätigkeit vornimmt. Er erinnert uns. Und die Erinnerung auch an unsere sündige Vergangenheit verwandelt er in Lobpreis, weil er uns der Barmherzigkeit Gottes inne werden lässt, die uns geschenkt wird in der Vergebung unserer Schuld. Heute gehen wir heute Nachmittag einen Schritt weiter. Ich beginne mal mit einer Episode aus dem Leben des russischen Starets, also des Altvaters Serafim von Sarow, der 1833 gestorben ist. Ein russischer Gutsbesitzer Nikolai Alexandrowitsch Motowilow erzählt seine Begegnung mit dem heiligen Serafim von Starets. Es war an einem Donnerstag, ein trüber Tag. Ziemlich tief lag der Schnee auf der Erde. Vom Himmel fielen dichte Schneeflocken nieder, als Vater Serafim mit mir eine Unterredung auf seiner Wiese begann, die nahe bei seiner näheren Einsiedlerklause am Bach Sarowska am Berge liegt, an das Ufer des Baches heranreicht. Er gebot mir, mich auf den Stumpf eines von ihm eben gefällten Baumes zu setzen und hockte sich selber vor mir nieder. Der Herr hat mir offenbart, sagte der große Starets, dass ihr in euren Knabenjahren voller Eifer zu erfahren trachtetet, was das Ziel unseres christlichen Lebens sei, und ihr habt des Öfteren viele bedeutende geistliche Persönlichkeiten darum befragt. ich muss hier einschalten, dass mich dieser Gedanke von meinem 12. Lebensjahr an immer wieder beschäftigte und ich hatte mich wirklich an viele geistliche Personen mit dieser Frage gewandt, doch hatten mich deren Antworten nicht befriedigt. Dem Staretz war das unbekannt. Niemand aber, fuhr der Staretz fort, hat euch hierüber etwas Bestimmtes gesagt. Man sagte euch, geht zur Kirche, bete zu Gott, erfülle die Gebote Gottes, tu Gutes, da hast du das Ziel des christlichen Lebens erreicht. Einige zürnten euch sogar, dass ihr von einer nicht Gott wohlgefälligen Neugierde ergriffen wäret und sagten, suche nicht nach höheren Dingen über dir. Sie haben euch nicht so geantwortet, wie sie es hätten sagen sollen. Ich, der armselige Seraphim, will euch auseinandersetzen, worin das Ziel des Lebens wirklich besteht. Gebet, Fasten, Wachen und alle anderen christlichen Werke mögen an und für sich noch so gut sein, aber das Ziel unseres Christenlebens ist nicht nur im Verrichten dieser Werke zu suchen, obwohl sie unerlässliche Mittel sind, um dieses Ziel zu erreichen. Das wahre Ziel unseres christlichen Lebens besteht in dem Erwerben des Heiligen Geistes Gottes. Wer von Ihnen hätte diese Antwort gewusst? Das wahre Ziel unseres Lebens besteht im Erwerben des Heiligen Geistes Gottes. Der das gesagt hat, war ein Staretz. Sie wissen vielleicht, was ein Staretz ist. Das russische Wort bedeutet der Alte. Also ein im geistlichen Leben erfahrener, auch geisterfüllter Mensch. Meistens waren das schon altgediente Mönche, hier der Einsiedler im Wald von Sarowska. Worauf spielt diese Bemerkung dieses weisen Einsiedlers an? Eigentlich fasst er in diesem Wort die ganze Unheils- und Heilsgeschichte zusammen, wenn man so will. Nämlich die darin bestand, dass am Anfang durch die Urkatastrophe, die wir uns gar nicht katastrophal genügend vorstellen können, der Verlust des Heiligen Geistes die Folge war von der Ursünde. Ich habe einmal in irgendeinem Buch von Wissenschaftlern gelesen, wie die Erde entstanden ist aus einem glühenden Ball und so weiter. Das kann man ja so einigermaßen zurückverfolgen, wie das Weltall sich entwickelt hat und auch diese Erde, auf der wir hier leben. Und da haben die Wissenschaftler festgestellt, dass im Verlauf der Entwicklung dieser Erde, auf der wir hier leben und auch alles vorfinden, was wir zum Leben brauchen, dass es Perioden gegeben hat, in denen die Erdatmosphäre, sprich die sauerstoffhaltige Luft, entschwunden und abgezogen war durch irgendwelche kosmische Anziehungskräfte und sich erst langsam wieder bilden musste, sodass Leben auf der Erde überhaupt möglich ist. Wenn es keine Erdatmosphäre gäbe, könnten wir nicht atmen und dann müssten wir sterben. So ungefähr kann man sich vorstellen, die Folge der Ursünde, durch die die Menschen sich von Gott losgesagt haben. Wenn es bei Jeremia heißt, ihr habt den Quell des lebendigen Wassers verlassen und habt euch Zisternen gegraben, die das Wasser nicht halten können und in denen das Wasser fault und dann ungenießbar, ja sogar giftig wird, dann ist das im Grunde ein anderes Bild für ein und dieselbe Wirklichkeit. Der Mensch hat sich des Lebensgrundes, des Lebenselixiers, dessen beraubt durch die Sünde, was wesentlich dazu gehörte, Mensch zu sein oder göttliche Schöpfung zu sein. Und das besteht darin, geisterfüllt zu sein. Ich habe einmal in einem Buch von Silja Walter, einer Schweizer Dichterin, die Ihnen vielleicht bekannt ist, deren Texte ja auch in unsere Stundenbücher zum Teil und auch in die Gotteslöber eingegangen sind, bei Silja Walter in einem Buch unter dem Titel Der Fisch und Barabbas diesen Gedanken gefunden, wie sie den Sündenfall in einem Bild beschreibt und beschreibt, wie Adam und Eva, nachdem sie also dieses Ungeheure vollbracht hatten, sich von Gott loszusagen, sich von der Atmosphäre des Lebens zu trennen, sich in dieser geschöpflichen Welt wiederfanden, um festzustellen, dass sich gar nichts geändert hatte. Es war alles so geblieben, wie es vorher war. Das Wasser floss noch im Flussbett, die Bäume grünten noch in den Wäldern und der Wind wehte durch sie hindurch. Die Brücke spannte sich über den Fluss, die Sonne schien, sogar die Vögel sangen noch. Aber die Dinge gaben keinen Laut mehr von sich, wie sie ihn vorher gekannt hatten. Die Brücke sang nicht mehr, den Lobpreis Gottes. Die Bäume sangen nicht mehr, selbst die Vögel hatten ihren Gesang geändert. Es fehlte die Seele der Natur. Eine ähnliche Feststellung hat übrigens der heilige Franz von Assisi gemacht, als er als junger Mensch, er war ja ein Mann, der sehr zunächst den Äußerlichkeiten hingegeben war, er galt ja sozusagen als der Anführer der Jugendbande von Assisi, die abends durch die Straßen tollte und ihre wilden Sauforgien gefeiert hat, wenn es auch recht harmlos noch zuging im Vergleich zu heute, der aber vom Rittertum und von großen Taten träumte, der dann in einen Städtekrieg, der zwischen Assisi und Perugia entbrannt war, hineinging und meinte, er könnte dort erste Lorbeeren erwerben, dann in die Gefangenschaft geriet. Und weil die Leute von Perugia bald merkten, welch kostbaren Schatz sie da gefangen hatten, für den man viel Geld einlösen konnte, wurde er dann, nachdem er im Kerker fast umgekommen war, den Eltern wieder zurückgegeben und nun lag er krank zu Hause. Er, der die Welt so sehr geliebt hatte, der das Leben so sehr geliebt hatte, lag nun da zu Hause auf dem Lager und wurde von seiner Mutter gepflegt. Als er nach überstandener Krankheit wieder vor das Haus trat und sich die Dinge betrachtete und die Natur, die er so geliebt hatte, er war ein Naturschwärmer, da merkte er, es war alles anders geworden. Die Natur hatte nicht mehr den Glanz, den er früher kannte. Es war alles glanzlos geworden. Er sah eigentlich nur noch Oberfläche, aber er sah nicht mehr durch die Dinge hindurch. Da spürte er, dass sein Verhältnis zu den Dingen, zur Schöpfung und zu sich selbst so oberflächlich gewesen war, dass ihm das Wesentliche fehlte, der Durchblick auf Gott hin. Es ist interessant, wenn man das Verhältnis des heiligen Franz von Assisi unter diesem Aspekt einmal betrachtet, wie er mit den Dingen der Natur umgegangen ist, weil er, wenn er später nach der Bekehrung mit dem Fuß auf einen Felsen trat, in dem Felsen sofort das Bild Christi sah und eine Christusbegegnung hatte, oder wenn er sich am Wasser etwas gewaschen hatte oder eine Handvoll zum Trinken sich an den Mund geführt hat, dann achtete er darauf, dass kein Tropfen Wasser daneben ging, das dann mit seinem Fuß etwa betreten würde, weil Jesus ja das Wasser des Lebens ist und weil man Jesus nicht einfach so profan behandelt. Oder wenn er ein geschriebenes Wort irgendwo fand, auf einem Papier hingekritzelt, achtlos beiseite gelegt oder auf der Straße liegend, hat er es aufgehoben, weil jedes Wort, das geschrieben ist, aus dem Urwort kommt, dass Jesus Christus selber ist, das fleischgewordene Wort Gottes. So viel Ehrfurcht. Er sah in allem die Gegenwart Christi. Alles war für ihn transparent geworden. Und sein Biograf Celano schreibt, alle Dinge sprachen zu ihm von Gott und alle Dinge wurden für ihn zu einer Leiter, auf der er zu Gott steigen konnte. Also ein Weg Gottes zu den Menschen und ein Weg des Menschen zu Gott durch die Schöpfung. Das alles war durch den Sündenfall plötzlich weg. Die Schöpfung war nicht mehr geistbelebt. Der Mensch war nicht mehr begeistert, geisterfüllt. Er war auf seine bloße Geschöpflichkeit reduziert. Wie gesagt, rein äußerlich, fotografisch, möchte ich sagen, hat sich nichts geändert, alles geblieben. Aber die Wesenheit und Wirklichkeit war eine total andere geworden. Das meint also eigentlich letztlich Seraphim von Sarow, wenn er sagt, das Ziel unseres Lebens besteht, diese Atmosphäre zurückzugewinnen, aus der wir geworden sind und in die hinein wir uns nur vollenden können, nämlich Heiliger Geist, Geist Gottes, Ebenbildlichkeit Gottes, das meint er. Und deswegen ist Jesus auf die Welt gekommen. Der heilige Paulus hat das so gesagt: In ihm, in Christus, war die Fülle der Gottheit. Man kann es auch so übersetzen: die Fülle des Geistes. Und wenn Maria so begrüßt wird vom Engel, voll der Gnade, dann ist ja schon angedeutet, dass sie den in sich trägt, der diese Fülle der Gnade in sich birgt. Mit Jesus kommt das wieder auf die Welt, diese Fülle. Und deswegen müssen wir uns nicht wundern, wenn Jesus manchmal richtig überströmt, es gar nicht bei sich behalten kann. Ich möchte sagen, Gnadeninkontinent war. Wenn er einen Kranken sah und Mitleid hatte und ihn heilte oder den Gelähmten vor sich sah, bei dem viel schlimmere Dinge waren als seine körperliche Gebrechlichkeit, nämlich seine Sündigkeit vor Gott, und er erkannte die offene Türe und Sehnsucht bei diesem Menschen und ihm sagen konnte, deine Sünden sind dir vergeben. Und wenig später einer Dirne begegnet, die bei einem Pharisäer da auftaucht beim Gastmahl, wo Jesus da strengstens beobachtet wird. Jede seiner Worte werden registriert und alle seine Gästen werden festgehalten. Und jetzt kommt diese Sünderin dort rein, wirft sich Jesu zu Füßen, benimmt sich unmöglich, macht da eine Heulszene und trocknet die Füße Jesu mit ihren Haaren ab. Man stelle sich die hämischen Gesichter der Pharisäer vor, wenn der wüsste, was das für eine Frau ist. Und Jesus ist gnadeninkontinent. Er kann es gar nicht bei sich behalten. Er sieht in der Frau doch die Erbärmlichkeit, die Sehnsucht. Deine Sünden sind dir vergeben. Unglaublich. Mit Jesus ist das wieder in die Welt gekommen. Ist der Anschluss wieder geschaffen, sozusagen, ist eine Verbindung zwischen Gott und dem Menschen wieder da. Und der heilige Paulus sagt, in seiner Person ist er sozusagen diese Einheit zwischen Schöpfung und Schöpfer wieder geworden. In seiner Person, denn er ist der Gott und Geschöpf, also Mensch zugleich. Das ist das Besondere. Und deswegen müssen wir auch, wir haben es ja schon versucht, aber wir können es gar nicht genügend eigentlich von allen möglichen Seiten betrachten. Wir haben schon am Bild der Kirche zu betrachten versucht. Die Kirche ist dieses Gefäß und die Aufgabe der Kirche ist es, gnadeninkontinent zu sein. Das heißt, hinauszugehen und das Evangelium zu verkünden allen Geschöpfen. Allen Geschöpfen heißt es an einer Stelle. Der heilige Franz von Assisi hat das wirklich so verstanden. Sie kennen ja die berühmte Szene von der Vogelpredigt. In Assisi, in der Oberkirche, die Giotto, der berühmte mittelalterliche Maler, wunderbar ausgemalt hat, in zwei Bildbänden übereinander, da ist in einem oberen Band zu sehen das ganze Leben Jesu und in einem parallelen Band darunter das ganze Leben des heiligen Franz von Assisi. Und alle Bilder stehen in einer bestimmten Beziehung. Und da ist ein Bild von der Himmelfahrt Jesu dargestellt von Giotto. Und darunter hat derselbe Maler die Predigt des heiligen Franziskus vor den Vögeln dargestellt. Warum? Weil Jesus bei seiner Himmelfahrt zu den Jüngern sagte, und so geht nun hinaus in alle Welt und verkünde das Evangelium allen Geschöpfen, also auch den Vögeln. Und der heilige Paulus ist so kühn zu sagen, durch die Kirche empfangen sogar die Engel die frohe Botschaft. Sogar die Engel sind ja auch Geschöpfe. Es heißt also, der Kirche ist etwas anvertraut, was so kostbar ist, dass sogar die Engel davon noch profitieren können. Können wir uns das vorstellen? Und dann fangen wir an, rumzumäkeln. Dürfen wieder verheiratete Geschiedene zur Kommunion gehen? Darf man homosexuelle Paare segnen? Das sind heute die Themen, die man hört. Da hat gerade jetzt ein Bischof wieder in Deutschland den Mund wieder etwas zu weit aufgemacht und hat öffentlich gesagt, man solle doch darüber nachdenken, dass man auch die homosexuellen Partnerschaften anerkennen und segnen soll. Ist das Problem der Kirche? Jesus hat etwas ganz anderes gewollt. Er wollte dieser verlorenen Welt die Atmosphäre zurückschenken. Welt ging verloren. Christ ist geboren, haben wir vor wenigen Tagen noch gesungen. Jetzt können wir wieder atmen. Jetzt hat die Lunge wieder Luft. Jetzt ist der Sauerstoff wieder da. Den hat Jesus uns gebracht. Ich habe mal vor 35 Jahren ein Buch in die Hand bekommen von einem Schweizer Psychotherapeuten geschrieben, Balthasar Stehelin. Das Buch trägt den Titel Der psychosomatische Christus. Das klingt ein bisschen sehr wissenschaftlich, ist aber ganz einfach. Dieser Psychotherapeut hat eine interessante Feststellung gemacht. Er wurde mit sehr vielen psychischen Krankheiten natürlich konfrontiert und hat festgestellt, dass immer, wenn er den Patienten von ihrer wahren Geistnatur, sprich von Christus, etwas mitteilen konnte, dass diese Patienten geheilt werden konnten. Weil er erkannt hatte, der Mensch ist ein Abbild des dreifaltigen Gottes gewissermaßen, zumindest er ist in einer Dreiheit von Gott geschaffen, Leib, griechisch Soma, Seele, griechisch Psyche, also Psychosomatik, und dann kommt das Dritte dazu, der Geist Christi. Leib, Seele und Geist. Das macht den Menschen aus. Und wenn der Mensch im Geist geheilt werden kann, dann kann er auch an der Seele geheilt werden. Denn von innen her baut sich der Mensch auf vom Geist Gottes. Und deswegen nannte er sein Buch Der psychosomatische Christus. Sie merken, so kompliziert ist das gar nicht. Aber er hat erkannt, dass ohne diese Geistwirklichkeit der Mensch nicht komplett ist. Ist doch merkwürdig, dass wir nach der Geburt eines Kindes das Kind dann traditionsgemäß zur Kirche tragen, zur Taufe. Also, wenn ich bei einem Taufgespräch die jungen Eltern fragte, warum möchten sie ihr Kind taufen lassen, dann bekam ich nicht selten die Antwort, ja, das ist hier bei uns so Sitte. Und wir sind auch als Babys getauft worden, unsere Großeltern auch. Das macht man halt so in der katholischen Kirche. Recht haben sie. Aber sie wissen oft nicht mehr, warum. Schauen Sie, es ist ungefähr so, wie Michelangelo die Peterskuppel gewölbt hat über dem Grab Petri, von dem er gar nicht wusste, dass das da noch existiert. Der hat es aus der Tradition übernommen, hier ist das Grab des Petrus, also wölben wir die Kuppel des Petersdoms darüber. Da hat man gar nicht drüber reflektiert, das war halt so. Bis natürlich das wissenschaftsdrunkene 20. Jahrhundert Näheres wissen wollte und nachgegraben hat Und tatsächlich, exakt unter der Mitte der Peterskuppel, das Grab des Petrus archäologisch nachweisen konnte. Die Tradition stimmte. Und genauso ist es, wenn Eltern ihre Kinder zur Taufe bringen. Es stimmt genau die Tradition. Die wissen zwar unbewusst, aber tief drin noch, da fehlt noch etwas. Das Kind ist zwar jetzt psychosomatisch geboren, dafür haben wir auch unseren Anteil geleistet als Eltern. Wir haben das Kind zwar nicht gemacht, denn Eltern wissen ja nicht, was geschieht. Wenn sie einander in Liebe vereinigt sind, wissen sie ja nicht, ob da ein Mädchen oder ein Junge bei rauskommt. Also das wissen sie alles nicht. Aber sie wirken am Leben mit. Aber sie erkennen, da fehlt noch etwas. Und Jesus nennt das, was da noch fehlt, eine zweite Geburt. So drückt er es im Gespräch mit Nikodemus im 3. Kapitel bei Johannes aus. Er nennt es eine zweite Geburt. Du musst nochmal wiedergeboren werden, damit du ganz Mensch sein kannst. Dir fehlt noch etwas zum Menschsein. Ja, jetzt könnte man natürlich, aber bitte nageln Sie mich jetzt nicht fest, die Frage stellen, dann ist also ein noch nicht geborenes Kind im Mutterleib, das noch ein kleiner Fötus ist oder in den Augen mancher ein Zellhaufen, doch noch nicht ein kompletter Mensch. Ja, aber auf diese Komplettheit von Gott hin gewollt und wie Gott das bei denen ergänzt, die ungetauft sterben, bleibt sein Geheimnis. Früher war man sehr, sehr ängstlich, wie Sie vielleicht wissen. Da hat man tatsächlich Hebammen angeleitet, bei einer komplizierten Geburt, bei der zu erwarten war, dass das Kind wahrscheinlich nicht lebend das Licht der Welt erblicken würde, mit einer Kanüle das Kind im Mutterleib zu taufen. Aus solcher Ängstlichkeit, damit das Kind wenigstens jetzt in den Himmel kommt. Aber wir wissen doch eines, die Kirche ist das Gefäß, das die ganze Fülle des Geistes von Christus anvertraut bekommen hat. Und dieses Gefäß hat inkontinent zu sein. Wir haben das am Bild des Alabastergefäßes schon betrachtet, dass diese Dirne zerbrochen hat und der ganze Duft das Haus erfüllt hat. Ja, dazu ist die Kirche da. Durch die Kirche soll die ganze Welt das Heil erlangen, sollen auch die Ungetauften gewissermaßen getauft werden. Aber das sind die Wege des Heiligen Geistes, die wir nicht kennen, die wir dogmatisch nicht festlegen können, die wir nicht in ein Kirchenrecht fassen können. Das ist sein Geheimnis. Aber die Kirche hat die Aufgabe. Die Kirche hat die Aufgabe, durch ihr Beten, durch ihr Opfern, durch die Sakramente, diese Geistfülle zu vermitteln an die ganze Welt. Deswegen hat ja einmal der Autor, der unbekannte Autor des Briefes an Diognet im 2. christlichen Jahrhundert, einer der ältesten christlichen Zeugnisse, geschrieben: Was die Seele im Leibe ist, das sind die Christen in der Welt. Wir sollen der Welt die Seele geben. Jesus hat jetzt ein anderes Bild gebracht. Er hat das so gesagt: Ihr seid das Salz der Erde. Oder er spricht vom Sauerteig, von einer Frau, die mit einer kleinen Handvoll Sauerteig den ganzen Backtrog durchsäuern kann. Das ist die Kirche. Gewissermaßen, die Kirche ist das Taufsakrament für die ganze ungetaufte Menschheit. Auch wenn Sie vielleicht Christus nie kennenlernen, kein Blutstropfen eines Märtyrers hier auf der Erde, und mehr Märtyrer als in unserer Zeit hat es früher nicht gegeben. Kein Blutstropfen der Märtyrer ist vergebens geflossen, dient der Taufe dieser Welt. Jeder Kontinent hat das erfahren am Anfang der Christianisierung, dass er durch das Blut der Märtyrer getauft worden ist. Das sind wunderbare Geheimnisse. Wie gesagt, ob wir Homosexuelle segnen oder ob wieder verheiratet zur Kommunion gehen können, ist ein völliger Unsinn im Vergleich zu dieser wichtigen Aufgabe der Kirche. Wir müssen sie wieder sehen. Deswegen hat zum Beispiel der heilige Pater Maximilian Kolbe, als er eine Besuchergruppe durch die Stadt Dniepokalanow geführt hat, wo er sein großes Pressezentrum errichtet hat, auf die Frage, wo wird denn hier am meisten geleistet, auf eine unscheinbare hölzerne Baracke hingewiesen, wo das Krankenrevier war, wo die Menschen lagen, die an dem Apostolat mitgewirkt haben durch ihr Leiden, durch ihre Krankheit. Da strömt Geist aus, in die Welt hinein. Ich sage manchmal, ein Krankenhausseelsorger, wenn er das fertig brächte, nicht durch die Krankenzimmer zu gehen, allen die Hände aufzulegen, dass alle aufspringen und gesund sind. Das wäre zwar charismatisch hochinteressant, wenn es einer fertig brächte, durch ein Krankenhaus zu gehen und mit Handauflegung alle gesund zu machen. Wobei, das sei in Klammern gesagt, er viele Feinde bekäme unter den Ärzten und Pflegern. Aber die eigentliche Leistung eines Krankenhausseelsorgers könnte zum Beispiel sein, dass er die Kranken und Leidenden motivieren könnte, ihre Leiden aufzuopfern als Teil der Kirche für die ganze Welt. Wenn alle Kranken in einer großen Klinik von diesem einen Geist beseelt ihre Krankheit zur Hingabe umwandeln könnten, also die Passion zur Aktion gewissermaßen umwandeln könnten, zur Hingabe, dann könnte eine Klinik ein Kraftwerk der Gnade sein. So wie ein Kraftwerk, ein Atomkraftwerk, eine ganze Gegend mit Strom versorgt, so könnte eine Klinik eine ganze Welt mit dem Heiligen Geist versorgen und diese Welt einhüllen in diese neue Atmosphäre, die Christus auf diese Welt gebracht hat. Denn auch Christus war dieses zerbrochene Gefäß, das zerbrochen werden musste, um die Gnaden ausströmen zu lassen über die Welt. Das ist das Geheimnis der Kirche. Das ist ja viel mehr, als wir manchmal so mickrig hören, wenn die Leute darüber diskutieren, was die Kirche für eine furchtbare Institution ist und wie da Kirchensteuer erhoben wird und amtskirchlich gehandelt wird. Ist ja alles gut und schön. Das ist die äußere Gestalt eines Gefäßes, das man beschreiben kann, das aber nicht der Inhalt ist. Ich habe das eben schon gesagt, diese Frage nach den Ungetauften, wie sie gerettet werden, auf welche Weise sie zu Gott gelangen, die können wir nicht beantworten. Es gilt hier wirklich, der Heilige Geist weht, wo er will. Und deswegen habe ich ganz zu Anfang im Einleitungsvortrag gesagt, der Heilige Geist ist undefinierbar. Undefinierbar. Das Wort Definition kommt ja aus dem Lateinischen, definiere, eingrenzen. Ich erkläre etwas, indem ich es eingrenze und absetze von dem, was nicht dazu gehört. Aber der Heilige Geist ist alles, ist die Unbegrenztheit. Das Wesen des Heiligen Geistes ist es genau, undefinierbar zu sein, uneingrenzbar. Wir können ihn nicht managen, wir können ihn nicht handhaben. Man muss manchmal Acht geben bei manchen charismatischen Gruppen, dass sie meinen, sie hätten den Heiligen Geist für sich gepachtet und so. Vorsicht mit solchen Dingen. Wir können ihn nicht managen, wir können ihn nicht eingrenzen, wir können ihn nicht für irgendetwas instrumentalisieren wollen. Im Johannesevangelium, gerade in dem Gespräch mit Nikodemus, das ich eben schon erwähnt habe, spricht ja Jesus: Der Wind weht, wo er will, du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Da spricht er also von der Geburt von oben. Der Nikodemus hat das genauso zunächst einmal wörtlich verstanden, wie wir es wörtlich verstehen würden, oder wie Franziskus seine Geschichte mit dem Aufbau des Hauses verstanden hat und die San Damiano-Kirche restauriert hat. Nikodemus hat es so verstanden: Also soll ich wieder in den Mutterleib zurückkehren und noch einmal geboren werden? Also ich muss sagen, dieser Nikodemus war ein kindlich frommer Mann. Der hat Jesus alles zugetraut. Der hat ihm sogar zugetraut, dass das vielleicht noch ein Weg der Neuwerdung sein könnte, in den Mutterleib wieder zurückzukehren, um neugeboren zu werden. Und dann hat Jesus ihm wunderbar das erklärt. Die Geburt ist der Vorgang, der vom Menschen existenziell nicht bestimmt wird. Von dem Geborenen. Der Herr Steinbeißer, der heute Geburtstag feiert, ist vor seiner Geburt nicht gefragt worden, ob er geboren werden wollte. Ich bin auch nicht gefragt worden. Sondern ich finde mich vor, der Mensch ist Geschenk. Und deswegen ist auch gerade diese zweite Geburt, diese eigentliche Geburt aus Gott, aus Heiligem Geist, ist ein Geschenk, ein reines Geschenk der Gnade. Wie gehe ich mit einem Geschenk um? Ganz einfach. Ich bedanke mich dafür und ich freue mich. Also wenn einer sich über sein Dasein nicht mehr freuen kann, wenn einer sich nicht mehr bei Gott bedanken kann, dass er da ist, dann hat er das Leben umsonst gelebt. Die heilige Clara von Assisi ist mit den Worten gestorben: Mein Gott, ich danke dir, dass du mich geschaffen hast. Mehr braucht's nicht. Wenn du das sagen kannst, aus voller Seele, dann bist du seelisch gesund. Du brauchst keinen Psychiater. Und wenn du das aus Heiligem Geist noch dazu sagen kannst, dann bist du ein Heiliger. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt, wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Das heißt also, den Geist kann man nicht sehen, aber an seinen Wirkungen erkennen. Nun, darüber brauche ich Ihnen nicht viel zu erzählen. Da brauchen Sie nur den Fernseher anzuschalten und sich mal die Wirkungen eines Wirbelsturms in der Karibik anschauen. Den Sturm sehen Sie nicht, aber gewaltige Wirkungen. Da werden die Dächer abgedeckt, da werden die Autos durch die Luft gewirbelt, da sind Überschwemmungen da, da gibt es sogar Tote. Der Wind hat eine gewaltige Wirkung. Er muss halt richtig kanalisiert werden. Der Heilige Geist ist jedenfalls kein Wirbelsturm, der alles zertrümmert, sondern er ist die Lebensatmosphäre, aus der wir Leben empfangen können. Aber an seiner Wirkung, sprich an seinen Früchten, werden wir ihn erkennen. Und die Früchte des Geistes beschreibt der heilige Paulus im Galaterbrief im Kapitel 5. Das sind Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Nichts von dem, was zerstört, sondern alles, was aufbaut, den Leib Christi und das wunderbare Reich Gottes wiederherstellt, wie Gott es im Ursprung gewollt hat. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Das war also der 6. Vortrag unserer Radioexerzitien. Und das Thema dieser Exerzitien, das heißt: Lasst euch vom Geist entflammen. Es ist übertragen worden aus dem Bergkloster in Bestwig bei Meschede in Paderborn. Und die Vortrag, den haben wir gehört jetzt von Pfarrer Winfried Abel. Und wenn Sie diesen Vortrag nochmals nachhören möchten, können Sie auf unserer Internetseite www.horeb.org sich den Vortrag herunterladen im Podcast-Bereich oder auch am Ende der Exerzitien sich eine CD-Box bestellen bei unserem CD-Dienst unter 08 328 921 120. Nähere Infos dazu auf unserer Internetseite www.horeb.org.